Radio.
Luxor. Damn.
Bra. Let's turn it up.
Scoop. 3, 2, 1. Let's go.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind Yara und Lina und wir sind heute zu Besuch im OKJ. Und wir reden heute über die mentale Gesundheit bei Jugendlichen.
Genau, wir haben dieses Thema gewählt, weil es vor allem in unserer Generation eine große Rolle spielt und viele mittlerweile offener darüber reden.
Unser erster Beitrag ist von Laura, Emily und Lina, die über Auslöser und Geschichtliches reden.
Psychische Störungen gab es schon immer, doch wurden sie über die Jahrtausende hinweg nur zu selten als Krankheiten erkannt und behandelt, sondern in vielen Kulturen auf Dämonen und böse Geister zurückgeführt. Erst im Altertum entwickelten Ägypter und Griechen erste medizinische Erklärungen und Therapien. Im islamischen Mittelalter entstand eine besonders fortschrittliche, menschenfreundliche Versorgung. In Europa dagegen dominierten im christlichen Mittelalter Glaube an Dämonen und Exorzismen. Krankheiten wie Epilepsie oder Schizophrenie wurden als Besessenheit gedeutet. Mit der Aufklärung begann eine humanäre psychische Behandlung. Doch lange blieben Zwang und schlechte Bedingungen bestehen. Im 10. Jahrhundert entstanden verschiedene Reformansätze, die sich aber nicht überall durchsetzten. Im 20. Jahrhundert führte die NS-Zeit zu schwersten Verbrechen an psychisch Kranken. Erst Reformen in den 1960ern und 1970ern Jahren leiteten moderne Behandlungskonzepte ein.
Psychische Erkrankungen haben oft nicht nur einen Auslöser. Im Gegenteil, meistens ist es eine Kombination verschiedener Faktoren, die einen Ausbruch einer solchen Erkrankung hervorrufen. Tatsächlich haben manche Personen eine größere Anfälligkeit für psychische Erkrankungen als andere. Das hat etwas mit der genetischen Veranlagung zu tun. Wenn Familienmitglieder eine Vorbelastung oder selbst eine psychische Erkrankung haben, könnte das Risiko für einen selbst steigen. Bestimmte Erkrankungen wie Depression oder Schizophrenie können aber auch durch Ungleichheit von Neurotransmittern ausgelöst werden.
Neurotransmitter sorgen für die Kommunikation im Nervensystem und sind somit äußerst wichtig. Beispiele für solche Neurotransmitter sind Serotonin und Dopamin. Auch die Einnahme von Medikamenten und Drogen beeinflussen bzw. lösen auch psychische Erkrankungen aus. Eine weitere Ursache sind Hirn- und Organerkrankungen, da diese die normale Funktion des Gehirns beeinflussen und das psychische Gleichgewicht stören können.
Die häufigsten seelischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sind die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, eher bekannt unter der Abkürzung ADHS, oder Ängste, Depressionen und Essstörungen. Durch diese Erkrankungen können viele Probleme entstehen, zum Beispiel Kontaktschwierigkeiten oder Isolation. Betroffene werden häufig ausgeschlossen oder gehänselt. Auch bei den Krankheiten gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede. Jungen leiden zum Beispiel häufiger an ADHS und aggressiver Verhaltensstörung, während Mädchen öfter an Depressionen, Angststörungen und Essstörungen leiden. Das Alter der Diagnostizierten. Die meisten Erkrankungen beginnen schon im Kindes- und Jugendalter. Aktuelle Studien zeigen, dass über 50% aller Krankheiten vor dem 19. Lebensjahr beginnen. Was auffällt, ist, dass im Schulalter Ängste und Depressionen zunehmen. Ab 15 Jahren steigt das Risiko für psychosomatische Erkrankungen und Suchterkrankungen. Alles in allem lässt sich also sagen, das Risiko, mit einer Erkrankung diagnostiziert zu werden, steigt mit dem Alter. Bei den 13- bis 17-Jährigen erfüllen etwa 30% die Kriterien für zwei oder mehrere psychische Gesundheitsstörungen.
Und als nächstes hören wir uns einen Erfahrungsbericht von Lotta und Anju an.
Hi, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie heißt du denn und was machst du so?
Ich bin Lotta und ich steuere auf Abitur zu.
In was für einer Art von Einrichtung warst du denn?
Also ich war einmal ganz kurz in einer geschlossenen und dann war ich aber über einen längeren Zeitraum in einer Tagesklinik.
Wie lange warst du da?
Also ich würde jetzt hier über die Tagesklinik reden und da war ich, glaube ich, 4-5 Monate.
Wie war dein erster Eindruck, als du angekommen bist, der erste Tag?
Also am Anfang hatte ich extrem Angst und war halt sehr aufgeregt, weil es waren einfach extrem viele neue Leute, die ich nicht kannte. Und dadurch war ich, glaube ich, sehr zurückhaltend und ziemlich in mich gekehrt.
Was habt ihr den ganzen Tag denn gemacht? Wie war denn der Routineablauf?
Also es fing meistens so an, dass wir kurz vor 8 alle da waren. und dann gefrühstückt haben. Und dann haben wir halt quasi die Leute, die ihre Medikamente nehmen sollten, haben die dann von den Schwestern bekommen. Und danach haben wir so eine kleine Reflexionsrunde gemacht, also wie der gestrige Tag war. Und hatten öfters mal so Karten, wo wir dann so zeigen sollten, wie wir uns gefühlt haben. Und haben dann einfach ein bisschen drüber geredet. Wir hatten auch so einen Plan, wo die ganzen Therapiestunden dran waren. Das war so eine Tafel mit so Magneten. Ja, und dann hat man halt so die Therapien abgearbeitet. Und am Ende vom Tag gab es dann nochmal so eine Runde, wo man quasi gesagt hat, wie es einem jetzt geht. Und was man noch am Nachmittag macht. Und dann konnte man gehen.
Was für Arten von Therapie hattest du?
Also ich glaube, ich hatte so, genauso wie die anderen, halt einfach die regulären, also Ergotherapie, Sporttherapie, Einzelgespräche, Gruppentherapie. Wenn die Schule angefangen hat, dann hatte man auch Deutsch, Englisch und Mathe.
Wie hast du dich denn mit deinen Mitmenschen verstanden über die Zeit?
Eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, dadurch, dass man sehr oft Gruppentherapie hat, ist man sich sehr schnell sehr nahe geworden. Aber es hat nie quasi für eine Freundschaft oder etwas Längeres freundschaftsmäßig gehalten, weil halt einfach oft die Leute dann einfach gegangen sind und dann kam halt neue und dann muss man neue Leute kennenlernen.
Würdest du sagen, dass es dir im Nachhinein geholfen hat?
Ja, also ich glaube, es hilft auf jeden Fall den Leuten, die sich da wirklich auf die Therapien drauf einlassen und da aktiv auch was dafür tun. Die Leute, die halt einfach nur sind und die Zeit absitzen, ich denke, denen hilft das jetzt nicht so, aber mir persönlich hat es auf jeden Fall in sehr vielen Dingen geholfen, ja.
Okay, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, hallo Julia, du bist natürlich heute auch wieder mit dabei. Dürfen wir dir vielleicht ein paar private Fragen stellen?
Ich gebe mir Mühe zum Thema, bin ich jetzt nicht so der Experte, aber mal schauen.
Ja, genau. Also unsere Frage wäre hauptsächlich, wie hast du das denn damals auch in deiner Jugend miterlebt? Wurde über mentale Gesundheit viel geredet oder war man da eher zurückhaltend? Und vielleicht ist, wie ist das auch jetzt in deiner Umgebung?
Also ich muss gestehen, als Jugendliche in eurem Alter, wir haben da nicht so besonders viel drüber gesprochen. Also ich habe Tagebuch zum Beispiel geschrieben, um irgendwie klarzukommen mit meinen Gefühlen. Und das war kein so offenes, wir haben viel immer über die Jungs gesprochen, wir Mädels, aber nie wirklich so, ob es uns gerade richtig schlecht geht. Also so ab und zu mal kam das mal so, eher vielleicht auch, wenn man zu zweit unterwegs war. Und ich habe mich auch erinnert, dass ein Mädchen in meiner Schulklasse tatsächlich richtig schlimm magersüchtig war. Also das ist einem so richtig ins Auge gesprungen. Und wir alle da so ein bisschen Berührungsängste auch hatten und gar nicht wussten, wie wir damit umgehen. Und die war auch in Therapie. Ich weiß nicht, ob die jetzt in der Tagesklinik war oder wahrscheinlich schon eine Zeit lang und dann in einer längerfristigen Gesprächstherapie noch. Da ging es dann auf jeden Fall auch sehr viel besser. Es war jetzt nicht meine beste Freundin oder so. Aber ich weiß, dass wir da alle so ein bisschen Probleme hatten, damit klarzukommen. Also man hat da nicht offen drüber gesprochen. Und ich finde, im Vergleich mit heute, weil du das gefragt hast, ist das sehr viel offener geworden. Also heutzutage, ich meine, ich bin jetzt auch reifer und kann mit meinen Freundinnen ganz anders über bestimmte Dinge sprechen. Ne, wir haben ja auch Erfahrung gesammelt. Aber gerade auch, also ich habe auch eine Tochter, die ist ein kleines bisschen älter nur als ihr und mit ihr rede ich da schon sehr viel offener über solche Sachen und sie auch mit ihren Freundinnen, als ich damals mit meiner Mutter oder so oder mit meinen Freundinnen. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was gewandelt.
Ja, total, das merke ich auch. Also ich rede ja auch mit meiner Mutter da sehr viel drüber und da habe ich auch mitbekommen, dass das damals bei denen quasi gar nicht ein relevantes Thema war, Gefühle zu äußern und wie es einem gerade geht. Und jetzt gerade in meiner Freundesgruppe merke ich das auch sehr stark, dass wir da halt drüber reden und offen mit sind und da das Thema quasi enttabuisieren mit.
Mich interessiert ja nicht nur, dass wir jetzt viel offener über das Thema sprechen, wird ja häufiger in letzter Zeit darüber gesprochen, dass auch generell einfach das zunimmt, ne, mit den psychischen Krankheiten, mit der, also nicht nur, dass das offener besprochen wird, sondern dass generell man das Gefühl hat, alle sprechen drüber und nimmt das zu in unserer Gesellschaft. Oder ist unsere Gesellschaft vielleicht auch krank? Was würdet ihr denn sagen, wie viele denn so mit mentaler Gesundheit zu kämpfen haben? Sind das viele? Was wird?
Ja, ich denke schon, dass viele in unserer Generation darunter leiden.
Ist auch so eine Nachwirkung von Corona ganz gerne mal noch mitgenannt.
Ja, also Corona weiß ich jetzt nicht so genau, weil ich da noch sehr jung war und das nicht so in meiner Jugend, sag ich jetzt mal, war, sondern eher Kindheit. Und für mich war das eher schön zu Hause bleiben. Aber ich glaube, für Leute, die da vor allem in so 15 bis 20 oder 30 halt zu Hause bleiben mussten und nicht soziale Kontakte pflegen konnten, war das schon eine sehr schwierige Zeit auf jeden Fall.
Aber so vergleichbar, wenn ich sage, bei mir war das ein Mädchen in der Klasse, sind das bei euch in der Klasse mehr?
Ja, auf jeden Fall, total. Okay. Also da kann man natürlich, glaube ich, auch schwer sagen, ob das jetzt daran liegt, dass man das halt früher nicht geäußert hat, ob es einem schlecht geht und das jetzt halt gesagt wird, oder ob das wirklich ein Ding ist, dass es jetzt mehr wird wegen dem ganzen Druck halt.
Und der Unsicherheit vor allen Dingen. Der,
ja,
gesellschaftliche,
genau.
Unsicherheit, finde ich. Krass. Ja. Wollen wir weitermachen? Ihr habt noch was vorbereitet, ne?
Ja. Jetzt kommt ein Beitrag von Yara und Maite, die sich über die Fehldiagnosen und ihre Folgen unterhalten haben.
Hallo, wir sind Maite und Yara und wir unterhalten uns über Fehldiagnosen bei psychischen Krankheiten.
Stimmt, wenn wir gerade schon drüber reden, wusstest du, dass bei psychischen Krankheiten es oft zu Fehldiagnosen kommt, da es ja sehr individuell alles ist und es natürlich auch von Mensch zu Mensch bei den Symptomen unterschiedlich ist?
Ja, das stimmt, davon habe ich auch schon viel gehört. Zum Beispiel gab es im Jahr 2017 eine Studie, die gezeigt hat, dass ca. 20% aller medizinischen Diagnosen Falschdiagnosen waren. Darunter fallen dann natürlich auch die psychischen.
Das ist beängstigend und kann auch zu schweren Folgen führen. Es kann natürlich dazu kommen, dass man fehldiagnostiziert wird und sich dann der Krankheit anpasst und sozusagen ihr Muster übernimmt.
Also quasi ein Placebo-Effekt?
Ja, genau.
Davon abgesehen können ja auch falsche Medikamente verabreicht werden oder eine falsche Therapie angefangen werden, da die TherapeutInnen oft die Diagnose des Arztes nicht hinterfragen.
Zeit, dass sich etwas verändert.
Apropos Fehldiagnosen, viele werden wahrscheinlich auch, die sich ein bisschen selber diagnostizieren, vielleicht auch mit KI recherchieren, ob ihre Symptome irgendeiner Krankheit entsprechen.
Ja, das glaube ich auch, vor allem jetzt, wo das auch so sehr populär wird und KI gerade quasi im Aufbau ist, ist man natürlich dazu verleitet, sowas einzugeben. Aber wie wir alle wissen, macht KI sehr viele Fehler. Und ja, ich glaube, weil sich viele halt einfach nicht trauen, jemanden anzusprechen, auch wenn das gerade das Thema offen besprochen wird, ist es natürlich für einen persönlich trotzdem schwierig, da zum Arzt hinzugehen, glaube ich, und anzusprechen, dass man Probleme hat. Was denkt ihr dazu?
Ja, ist wahrscheinlich einfacher.
Ja, wobei, ich frage mich jetzt, klar fühlt man sich vielleicht ein bisschen komisch, wenn man denkt so, ach, mir geht's nicht gut, ich komme irgendwie gar nicht mit der Situation klar, ich brauche Hilfe, und dann fragt man die KI, was könnte mit mir los sein, und ob man das nun von der KI weiß oder nicht, ist es trotzdem immer noch schwierig, mal zu einem Arzt zu gehen, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Macht das einen Unterschied? Also wenn die KI jetzt sagt, es könnte sein, dass du Depressionen hast, das sagt die ja nicht, oder? Die sagt ja am Ende sogar, die Symptome sprechen für Depressionen oder so, ne? Die ist da ein bisschen härter, oder? Ich weiß nicht, ich habe keine Erfahrung mit KI. Habt ihr das mal probiert?
Naja, ich persönlich noch nicht, aber ich kenne Menschen, die das auf jeden Fall benutzen, um halt auch jemanden zum Sprechen zu haben quasi. Und ich glaube, ja.
Ja, also ich habe das auch schon mal ausprobiert und halt einfach, wenn man sowas... Wenn man jemanden zum Reden braucht, so ist das eigentlich schon gut, weil man so eine neutrale Rückmeldung einfach kriegt, und ja.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es im ersten Moment hilft, aber ich glaube trotzdem, der Besuch beim Arzt, oder?
Ja, ist wahrscheinlich besser.
Ja, ich glaube, das ist halt vielleicht auch einfach ein Ding von wegen, dass man dann halt Sicherheit hat, dass man halt irgendwie eine Krankheit hat und dass es nicht an einem selber liegt oder so, sag ich jetzt mal. Ja.
Das wird vielleicht auch noch ein bisschen die Zukunft zeigen, wie das mit der KI sich noch weiterentwickelt, weil klar, es gibt ja auch so introvertierte Menschen, die halt ganz gut finden, erstmal mit einer Maschine zu sprechen. Aber ich glaube halt generell, dass das, der soziale Kontakt mit einer anderen menschlichen Person schon alleine ein bisschen hilft, dass da jemand ist, der eben zuhört, der jemand ins Gesicht gucken kann oder so, ich weiß nicht. Also daran glaube ich ja immer noch, dass das schon was ausmacht, dass man da schon so wieder halb auf dem Weg ist, gesund zu werden, wenn ein anderer Mensch einem ernst nimmt in seinem Problem. Ich weiß nicht. Also ich bin überhaupt gar kein Arzt, kein Psychologe, nix. Überhaupt nicht. Und ich habe auch keine Erfahrung mit so psychischen Krankheiten. Von daher will ich mich jetzt hier nicht so aus dem Fenster lehnen soweit.
Ja, wir haben ja auch nicht so viel Erfahrung mit, sondern einfach wegen dem Radioprojekt und weil wir das in den Freundesgruppen so haben.
Genau.
Ich glaube auch. Ich glaube, also Chatgruppen da fast sinnvoller.
Ja.
Oder? Was würdet ihr sagen?
Weiß ja. ich nicht. Also ich meine, KI kann man ja auch so einstellen, wie die KI quasi antwortet. Das ist dann vielleicht auch nochmal so ein Ding, dass man selber halt regulieren kann, ob die KI eine kritische Antwort gibt oder eher liebevoll ist oder so. Dass man dann quasi seinen eigenen Freund generieren kann, sag ich jetzt mal.
Ja. Also ich habe auch schon gehört, ne, dass es auch gefährlich sein kann, dass man da auch in so eine Bubble reingerät, ne, die einen dann immer tiefer in so eine Fehldiagnose reinzieht und man dann vielleicht denkt, oh mein Gott, ich habe schwere Depressionen, ich muss jetzt irgendwie mein Leben beenden. Und es ja auch schon Fälle gab, wo eine KI tatsächlich dazu geraten hat, angeblich.
Ja, das ist total gruselig. Aber wie wir es auch schon in dem Beitrag gerade eben gehört haben, das macht nicht nur KI, also auch echte Ärzte machen sehr, sehr viele Falschdiagnosen und da kommt es dann dazu, dass man halt sich mit der Krankheit identifiziert und diese Symptome annimmt, obwohl das eigentlich gar nicht das richtige Krankheitsbild ist.
Mhm. Okay, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, kann man ja auch noch eine dritte Person, eine andere Diagnose mal abfragen von einer unbeteiligten dritten Person oder so. Würde ich dann immer, glaube ich,
ja.
mit reinnehmen.
Und als nächstes hören wir einen Beitrag von Maite, die uns ein bisschen über die Vorurteile erzählen wird.
Hallo, ich bin Maite und ich stelle euch heute die Vorurteile von einigen mentalen Krankheiten vor. Als erstes haben wir Depressionen. Depression wird oft mit Faulheit oder mangelnder Willenskraft verglichen. Viele nehmen Depressionen auch nicht ernst und machen sich darüber lustig, da sie denken, dass man einfach zu faul ist. Man kann auch oft Sprüche hören wie "Das Leben ist doch schön", "Lach doch mal wieder" und "Stell dich nicht so an". Dann haben wir noch Essstörungen. Bei Essstörungen wird oft gedacht, dass man einfach mehr oder weniger essen muss, damit man eine Essstörung los wird oder geheilt bekommt. Jedoch entstehen Essstörungen nicht nur allein durchs Essen, sondern auch durch sozial-kulturelle oder individuelle Ursachen. Es sind oft Jugendliche im Alter von 11 bis 17 betroffen und es wird halt oft gesagt, dass man einfach halt mehr oder weniger essen soll, um halt sozusagen deine Probleme loszuwerden. Dann habe ich noch Angststörungen. Ich habe Angststörungen zusammengefasst, da es viele individuelle gibt. Man wird oft sozusagen als Schisser oder Angsthase dargestellt, obwohl man nichts dafür kann, dass man in einem gefangenen Angstkreislauf ist und es nicht einfach ist, auszubrechen. Und man kann oft einen Spruch wie "Übertreib mal nicht" oder "Sei kein Angsthase" hören.
Ja, die Vorurteile in den Schulen, das ist ja auch ein tolles Thema, weil ich das Gefühl habe, dass Jugendliche, wenn sie sich noch finden müssen, wirklich mit vielen Vorurteilen kämpfen müssen. Und wenn ich so zurückdenke an meine Jugendzeit, da war das Thema psychische Krankheiten, das war fast ein bisschen Tabuthema, da wurde dann schon ein bisschen hinter den Rücken geflüstert. Da ist jetzt hier so mit diesen, ne, die und die Krankheit bedeutet vielleicht die, das und das Vorurteil. Das war noch gar nicht so stark bei uns, sondern eher so dieses, der wird ja vom Psychiater, der ist ja nicht ganz sauber im Kopf und so. Genau. Wie begegnet ihr dem oft?
Also bei unserer Schule ist es zum Glück nicht so stark. Also da sind die meisten eigentlich sehr respektvoll und nicht so, dass sie jemanden beleidigen deswegen.
Mhm.
Ja, also ich bin ja erst neu jetzt auf die Schule gekommen dieses Jahr. Und in meiner alten Schule wurde zwar nicht so krass gesagt, dass jemand in der Psychiatrie ist, weil das natürlich auch privat gehalten werden wollte quasi. Aber vor allem Menschen mit Schulangst, da wurde schon von ein paar Menschen kam dann schon mal, ja, der ist wieder nicht da, was er sich schon wieder erlaubt, der will doch nur schwänzen und so, dass manche Personen da quasi so neidisch drauf waren, dass Menschen nicht in der Schule waren. Obwohl es ja gar nicht darum ging, dass Menschen nicht in der Schule waren, sondern dass es denen psychisch halt nicht gut ging und dass das auch nicht so richtig verstanden wurde. Aber ich glaube, das ist einfach von manchen Personen, dass die das nicht verstehen und nicht so ein allgemeines Ding.
Mhm. Denkt ihr, dass man da noch ein bisschen aufklären müsste?
Ja, also ich denke schon auf jeden Fall. Ich finde, es ist nie ein Fehler, aufzuklären. Ja.
Ich finde auch, so Leute mit Problemen, auch die Schule ist ja da auch nicht wirklich Hilfe, sondern belastet dann wahrscheinlich diese Leute auch noch mehr, weil wegen dem ganzen Schulstress, Tests und so, ist wahrscheinlich auch nicht so gut für diese Leute.
Ja, ich denke ja schon auch, genau, dass halt Angst vor der Schule, das kommt ja durch diesen massiven Druck, der da manchmal eben auch da ist. Und man in manchen Situationen eben einfach zu schwach ist, um das auszuhalten. Ja. Ja. Aber habt ihr da so in der Schule generell auch Hilfe, wenn euch was belastet? Also durch die Schusos zum Beispiel, wird das gut angenommen?
Ja, ich denke schon. Also ich selber habe da jetzt nicht so viel Erfahrung mit, aber ich denke schon, wenn man da auf Lehrer oder Leute zugeht, dass man da Hilfe bekommt.
Ja, genau. Also wir haben ja auch VertrauenslehrerInnen gewählt. Und aber generell, es wurde auch gesagt, wir können auf alle Lehrer zukommen und mit denen reden, quasi, dass die Schule ein sicherer Ort wird. Und da gibt sich die Schule ganz viel Mühe auf jeden Fall, dass wir uns da sicher fühlen.
Das klingt doch auf jeden Fall gut. Meine Erfahrung ist ja auch, dass die Awareness zunimmt und die Vorurteile eher abnehmen gegenüber diesem Thema.
Jetzt hören wir uns noch einen Beitrag zu den lokalen Behandlungsmöglichkeiten in Jena an.
Moin und willkommen zu unserem Beitrag. Mein Name ist El Patron und das, worüber wir jetzt sprechen, betrifft mehr Jugendliche, als viele von uns ahnen. Psychische Belastung bei jungen Menschen ist keine Randnotiz mehr, sondern eine Realität mitten in Jena. Zahlen, die man kaum ignorieren kann, Geschichten, die viel zu selten erzählt werden und eine Situation, die zeigt, wir müssen hinschauen, genau jetzt. Den Anfang macht Chubby Gazelle mit den lokalen Behandlungsmöglichkeiten. Danach kommt Luke, Vincent, Lustig, Eisbär, Abubakar und erzählt über die Einrichtungen in Jena. Und dann folgen Lust, 13 und ich mit den Prozentzahlen von Betroffenen in Behandlung. Viel Spaß!
Schubi am Apparat und ich erzähle euch am Anfang jetzt etwas über die lokalen Behandlungsmöglichkeiten. In Jena gibt es für Jugendliche mit psychischen Problemen mehrere Möglichkeiten, schnell und unkompliziert Hilfe zu bekommen. Eine der wichtigsten Anlaufstellen ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsklinik. Dort werden Jugendliche sowohl ambulant als auch stationär behandelt, zum Beispiel bei Depressionen, Angststörungen oder Essstörungen. Zusätzlich gibt es in der Stadt verschiedene psychotherapeutische Praxen für Kinder und Jugendliche, in denen Gesprächstherapien oder Verhaltenstherapien angeboten werden. Zwar müssen Betroffene oft mit Wartezeiten rechnen, doch für akute Fälle wird meistens schneller ein Termin gefunden. Wer lieber erst einmal anonym und ohne Krankenkasse sprechen möchte, kann die Beratungsangebote der Caritas, der Diakonie oder anderer Jugendberatungsstellen nutzen. Auch der schulpsychologische Dienst spielt eine wichtige Rolle, weil er direkt an den Schulen unterstützt, zum Beispiel bei Leistungsdruck, Angst oder persönlichen Problemen.
Ich bin Luke und ich erzähle euch etwas über die Einrichtungen in Jena. In Jena gibt es mehrere Einrichtungen, die Jugendlichen täglich offen stehen. Neben der Uniklinik und den psychotherapeutischen Praxen bieten auch die psychotherapeutischen Hochschulambulanzen, die Beratungsstellen der Caritas und der Diakonie sowie schulpsychologische Beratungen Unterstützung an. Dr. Großkroll hat in einem Beitrag der Stadt gesagt, dass zusätzlich Jugendzentren wie das Polaris, der Jugendclub Klecks eine wichtige Rolle spielen können, weil sie Jugendlichen einen sicheren Ort geben, an dem sie sich wohlfühlen und über ihre Probleme sprechen können.
Jetzt kommen Lust 13 und ich mit den Prozentzahlen klar im Fokus.
In Jena zeigt sich ein deutliches Bild. Rund 25% der Jugendlichen, also etwa jeder Vierte, fühlt sich psychisch belastet. Das bestätigen Schätzungen aus Schulen und Beratungsstellen. Doch obwohl so viele betroffen sind, sucht nur ein Bruchteil wirklich Hilfe. Gerade einmal 10-15% der Jugendlichen in Jena nehmen therapeutische oder psychiatrische Angebote in Anspruch. Die große Mehrheit bleibt also ohne professionelle Unterstützung. Dabei treten vor allem Depressionen, Angststörungen, ADHS und Essstörungen besonders häufig auf. Viele warten jedoch lange, bevor sie sich Hilfe holen, aus Scham, Unsicherheit oder weil sie schlicht nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen.
Anlaufstellen gibt es zwar, Schulsozialarbeiter, Beratungsstellen und die Jugendpsychiatrie, doch lange Wartezeiten machen es schwer, schnelle Unterstützung zu bekommen. Trotzdem wächst das Bewusstsein für Psychiatrie, Gesundheit. Immer mehr Einrichtungen in Jena versuchen, Jugendliche früh zu erreichen, damit die Zahlen derjenigen, die wirklich Hilfe bekommen, in Zukunft hier ausfallen. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Und als letzter Beitrag kommt jetzt einer von Julian, der das ganze Thema nochmal zusammenfasst und das ganze Thema sichtbarer macht.
Alleine 25% der Jugendlichen sind in Thüringen weit von mentalen Problemen betroffen. Auch wenn diese Wahrscheinlichkeit gering klingt, sollte man dieses Thema weder tabuisieren, sondern mehr Beachtung schenken. Ihr könnt sowas bei euren Angehörigen herausfinden, indem ihr mehr auf euer Umfeld achtet. Man sollte gut miteinander umgehen und Betroffenen die Möglichkeit geben, es jemandem mitzuteilen. Achtet unbedingt darauf, keine falschen Aussagen zu treffen, damit sich die Betroffenen nicht angegriffen fühlen. Wenn ihr mentale Probleme habt, redet am besten mit Freunden oder Familien, da diese auch helfen können, eine andere Sichtweise auf die Dinge zu bringen oder einfach füreinander da zu sein, wenn es gerade schwierig ist. Ihr werdet niemanden mit euren Problemen stören oder belasten. Wenn du niemanden zum Reden hast oder es wirklich ein Notfall ist, gibt es auch die Möglichkeit, sich professionelle Hilfe zu holen. Zum Beispiel in der Form von Therapeuten, Notfallnummern und so weiter. Generell ist es wichtig zu betonen, dass je nach Größe des Problems Freunde und Familien keinen Therapeuten ersetzen. Wenn ihr zum Beispiel eine Notfallnummer braucht, dann ist die Nummer gegen Kummer, das ist die 11611, oder die Telefonsorgennummer, das ist die 0800-11011 oder die 0880-111-022.
Das war's jetzt auch schon von uns. Wir fanden dieses Projekt sehr aufschlussreich und interessant.
Genau, wir grüßen noch unsere ganze Klasse und Cecilia und Jördi und mein Papa. Ich hoffe, unser Projekt hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ich fand das super, was ihr hier rausgearbeitet habt.
Dankeschön,
tolles Thema. Tschüss.